Bildung in Thüringen. Diskussionen zur Bildungspolitik.
Fragen zur Erziehung.
Neuigkeiten aus Kitas,
Schulen und Hochschulen. Bildung in Thüringen, jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat ab 16 Uhr auf Radio Frei.
Herzlich willkommen bei Bildung in Thüringen. Wir begrüßen die Hörerinnen von Radio Frei in Erfurt und von Offenen Kanal in Jena.
Sowie die Hörerinnen und Hörer von Radio Lotte in Weimar und von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg hat Mitte Dezember 2023 in einem Urteil der Großen Kammer entschieden, dass das Streikverbot für beamtete Lehrkräfte in Deutschland nicht gegen das Recht auf Vereinigungsfreiheit verstößt. Wie sieht diese Entscheidung aus und wie ist sie einzuordnen? Beamtete Lehrkräfte dürfen also nicht streiken. Das Streikverbot für sie sei rechtens. Seine bisherige Rechtsprechung hat der Europäische Gerichtshof damit geändert. Diese sah in der Vergangenheit ein Streikverbot nur für Beamtinnen und Beamte vor, die wie Polizei, Militär und Justiz hoheitliche Aufgaben im Staat wahrnehmen. In der Zeitung der Bildungsgewerkschaft Erziehung und Wissenschaft vom Februar 2024 heißt es dazu in einem Artikel von Rolf Buschmann, Zitat, das Urteil ist deutlich, man kann es nicht schönreden. Danach verstoßen weder das vom Bundesverfassungsgericht 2018 ausgesprochene generelle und absolute Streikverbot für Beamtinnen und Beamte im Allgemeinen und beamtete Lehrkräfte im Besonderen noch die konkreten Disziplinarmaßnahmen der vier klagenden Lehrkräfte, die 2009 und 10 Warnstreikaufrufen der GEW gefolgt waren gegen das Menschenrecht auf Vereinigungsfreiheit nach Artikel 11 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Das Urteil war eindeutig, 16 Richter stimmten dafür, einer dagegen. Um die Hintergründe ein bisschen genauer verstehen zu können, habe ich mich an die GEW, an den Hauptvorstand in Frankfurt am Main gewandt und ein Telefoninterview mit Daniel Mehrbitz, dem Vorstandsmitglied für Tarif- und Beamtenpolitik, geführt. Daniel, du gibst in der E&W deiner Enttäuschung freien Lauf. Kannst du kurz erklären, was bei diesem Gerichtsurteil herausgekommen ist?
Ja, das kann man ganz schlicht und einfach sagen. Wir haben verloren. Ja, das ist sehr enttäuschend. Und ich war sozusagen letztes Jahr bei der Urteilsverkündung in Straßburg. Ich war auch am 1. März bei der mündlichen Verhandlung. Und wir haben wirklich alles gegeben. Und es war damit auch nicht zu rechnen. Deswegen ist die Enttäuschung bei mir und auch bei dem ganzen Team so riesig, weil damit überhaupt nicht zu rechnen war. Es gab Entscheidungen vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte aus dem Jahr 2009, wo das Streikverbot für verbeamtete Kolleginnen und Kollegen in der Türkei gekippt worden ist. Und das war der Ausgangspunkt damals für uns, sozusagen die Verfahren anzustrengen. Und das ist sehr enttäuschend, dass jetzt der EGMR von seiner eigenen Rechtsprechung abgewichen ist. Damit war überhaupt nicht zu rechnen.
Der Rechtsweg ist also seit 1971 begangen worden. Ist das richtig so?
Wir haben 1971, da war ich selbst noch Quark im Schaufenster und habe sozusagen in einem anderen Land gelebt. Da hat nämlich die Gewerkschaft Beziehung Wissenschaft der Bundesrepublik Deutschland auf ihrem Gewerkschaftstag in Kiel, das war wie gesagt 1971, beschlossen, gegen das Streikverbot für verbeamtete Lehrkräfte vorzugehen. Das heißt, wir haben einen Gewerkschaftstagsbeschluss schon jetzt seit über 50 Jahren. Da können wir jetzt das Erledigungsvermerk dran machen, dass wir alles gegeben haben, um dieses Streikverbot zu kippen. Und wir haben juristisch erst beginnen können ab dem Jahr 2009, wo es diese berühmte Türkei-Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegeben hat. Und wir dann gesagt haben, okay, dann lässt es uns probieren. Das heißt, wir haben dann zum Streik aufgerufen hier in Deutschland. Wir haben Disziplinarmaßnahmen bekommen für unsere Kolleginnen und Kollegen und dagegen sind wir vorgegangen. So das übliche Verwaltungsgericht, dann zum Oberverwaltungsgericht, dann zum Bundesverwaltungsgericht nach Leipzig und dann nach Karlsruhe zum Bundesverfassungsgericht. Und ich habe immer gesagt, wir werden beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe verlieren, weil das hergebrachte Grundsätze des Berufsbeamtentums sind und da wird Karlsruhe nicht sozusagen drüber weggehen können. Das kann ich auch als Jurist, bin ja selbst Jurist, auch nachvollziehen. Aber ich habe immer gesagt, wir müssen Karlsruhe sozusagen dorthin gehen, wir werden da verlieren, weil erst wenn der nationale Rechtsweg ausgeschöpft ist, darf man zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte nach Straßburg. Das heißt, es war eine wichtige Hürde, es war klar, dass wir an Karlsruhe verlieren. Das war aber die Voraussetzung, auch die formale Voraussetzung, um überhaupt zum Menschengerichtshof zu kommen.
Also quasi eine taktische Hürde, die ihr da genommen habt.
Absolut korrekt, genau.
So, und du hast vorhin erwähnt, der Europäische Gerichtshof hat eine 180-Grad-Wende vollzogen. Das heißt, es gab schon mal eine andere Rechtsprechung in diesem Fall.
Ja, genau. Und zwar im Jahr 2009 gab es viele vergleichbare Fälle in der Türkei. Die Türkei ist ja auch Mitglied sozusagen der Europäischen Menschenrechtskonvention. Und dort haben die türkischen Gewerkschaften dagegen geklagt, gegen ein statusbezogenes Streikverbot. Das heißt, wer verbeamtet ist, darf nicht streiken. Und das hat der EGMR damals einkassiert. Er hat gesagt, nein, man muss auf die Funktion gucken. Also das ist völlig klar, das wollten wir auch nie, dass Polizeivollzugsbeamte, dass da sozusagen ein Streikrecht besteht, also funktionsbezogen, das haben wir ja nicht angegriffen, das Thema. Wir wollten aber für alle Kollegen, die an der Schule tätig sind, wo auch Tarifbeschäftigte sind, wir wollten da gleiches Recht für alle und das ist uns verwehrt worden.
Gut, auf jeden Fall, man hat es versucht und man hätte es auch versuchen müssen. Das ist man als Gewerkschaft wahrscheinlich auch den Beschäftigten schuldig. Nun heißt das ja für die GEW, solche Niederlagen gehören ja zum Alltag im Gewerkschaftsleben. Aber das heißt ja nun nicht, dass man jetzt so wie Goethe bei Prometheus sagt, in Wüsten flieht oder das Leben hasst, nur weil nicht alle Blütenträume reiften. Was macht ihr denn jetzt mit diesem Urteil und wie geht es jetzt weiter?
Ja, also zunächst müssen wir uns eingestehen, dass sozusagen der EGMR eine 180-Grad-Wende gemacht hat, verloren haben. Ja, das muss man ganz offen aussprechen. Da gibt es auch nichts schön zu reden. Aber was wir machen werden, trotz dieser Klarheit vom Ergebnis her bei diesem Urteil, ist es trotzdem komplex. Wir werden weiterhin das Urteil analysieren. Das ist noch nicht in allen Facetten geschehen. Wir müssen auch über einige Sachen nochmal nachdenken. Denn eins ist klar, die Bundesrepublik Deutschland als sozusagen Beschwerdegegner hat natürlich da ziemlich viel vorgetragen beim EGMR. Insbesondere das tolle System gelobt, wie man mit den Gewerkschaften im Vorfeld von Gesetzgebungsverfahren zusammenarbeitet. Dass es mit der gelebten Wirklichkeit nicht viel zu tun hat, wissen wir, aber wissen vermutlich nicht die Richterinnen und Richter. Das heißt, sie haben die Richterinnen und Richter damit geködert, dass doch alles gut ist, dass wir ein gutes System haben, bei Gesetzgebungsvorhaben oder auch bei Änderungen von Rechtsverordnungen die Gewerkschaften einzubinden. Und daran werden wir jetzt den Dienstherrn erinnern und sagen, ihr habt dieses Urteil bekommen zu dem Preis, weil ihr vorgetragen habt, es ist alles in Butter, was sozusagen die Beteiligungsrechte angeht. Und das stimmt natürlich nicht. Die Beteiligungsrechte sind oft gefasst. Da kriegt man gerade bei kitzligen Sachen, wie bei Lehrkräftearbeitszeitverordnung, kriegt man in den Sommerferien einen Änderungsvorschlag mit 14 Tagen Antwortmöglichkeit. Ja, also das habe ich alles schon erlebt. Das heißt, dieses Thema Beteiligungsrechte, da werden wir sie an der Stelle jetzt quälen und sagen, ihr habt nur gewonnen, weil ihr gesagt habt, dass es super ist. Und jetzt wollen wir von euch, dass ihr das auch lebt. Das wird ein Ansatzpunkt sein.
Was hat das jetzt für Auswirkungen auf die nächsten Tarifauseinandersetzungen? Ihr dürft also die Beamten nicht mehr in aktive Streikhandlungen mit einbeziehen. Das heißt also, Tarifauseinandersetzungen werden jetzt eindeutig auf den Schultern der Angestellten, Beschäftigten ausgetragen. Wie werden sich die verbeamteten Lehrkräfte, jetzt auch die GEW-Mitglieder, dann verhalten?
Ja, wir haben auch, das muss man dazu sagen, die letzten Jahre nicht mehr aufgerufen zu Streiks im Beamtenbereich, weil wir hatten Verfahren am Laufen und wir hatten auch das Urteil vom Bundesverfassungsgericht. Wir wollten dann niemanden sozusagen nochmal ins Feuer schicken, weil wir hatten jetzt auch die Hoffnung, dass wenn wir das Streikrecht, das vorenthaltene Streikrecht bekommen, dass wir auch dann wieder aufrufen können. Das können wir jetzt natürlich nicht. Das heißt, die Last bei Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst wird weiterhin bei den Tarifbeschäftigten bestehen, ja, und liegen. Wir können rechtlich gesehen jetzt keinen mehr aufrufen zum Streik, also keine verbeamteten Kolleginnen und Kollegen. Und das ist natürlich ein Problem. Ja. Wir wollten das Problem lösen, hat leider nicht geklappt. Ja. Und es wird weiterhin so sein, dass die Tarifbeschäftigten da die Kohlen aus dem Feuer holen. Wir setzen, und das haben wir auch in den letzten Jahren immer probiert, wir setzen auf die Solidarität der verbeamteten Kollegen und Kollegen, dass sie sich nicht zu Streikbrechertätigkeiten einsetzen lassen, dass sie bei Kundgebungen da sind, dass sie außerhalb der Arbeitszeit mitmachen bei unseren GEW-Veranstaltungen, dass, wenn sie frei haben, dass sie auch mal ins Streiklokal kommen, auch mal Brötchen mitschmieren, ein paar Fahnen austeilen. Also da haben wir schon Ideen entwickelt, auch schon in der Vergangenheit, wie wir unsere verbeamteten Kollegen und Kollegen mit einbeziehen. Aber unterm Strich streiken dürfen sie nicht.
Okay, dann gibt es da also Möglichkeiten, dass die Beamten die Tarifauseinandersetzung unterstützen. Und das ist ja für euch oder für die Gewerkschaft natürlich auch wichtig, dass der Zusammenhalt in der Mitgliedschaft da in irgendeiner Form so gepflegt wird. Ne?
Ja, genau. Wir lassen uns da auch nicht auseinander dividieren. Das wird ja mal gerne versucht, ja? Die zwei Statusgruppen, also Tarifbeschäftigte und Beamte und Beamte, gegeneinander auszuspielen. Das lassen wir nicht zu. Ja, diese Spaltung, wir erklären alles ordentlich und wir haben doch viel, viel Verständnis bei unseren Mitgliedern und wir ziehen alle am gleichen Strang. Die einen dürfen streiken und streiken, die anderen haben ein Streikverbot, die helfen aber auf andere Art und Weise mit. Ja, also das ist so eine Gemeinsamkeit und die wollen wir weiter pflegen und auch ausbauen.
Daniel, vielen Dank für diese Informationen. Ich drücke euch die Daumen für die nächsten Auseinandersetzungen, dass das alles gut läuft und dass ihr auch wieder als Sieger mal vom Platz geht.
Richard, ich danke dir,
okay.
und alles Gute für die Hörerinnen und Hörer.
Danke.
Bildung in Thüringen. Diskussionen zur Bildungspolitik.
Fragen zur Erziehung.
Neuigkeiten aus Kitas,
Schulen und Hochschulen. Bildung in Thüringen. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat ab 16 Uhr auf Radio Frei.
die Lesemappe, aufgeblättert heute wieder mal mit AJUM, der Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien. Und Gast im Studio ist, wie immer an der Stelle, Bärbel Jenert aus Gera. Herzlich willkommen, Bärbel. Ich freue mich so, dass du da bist. Und ich freue mich auch auf die Sachen, die du vorbereitet hast für diese Sendung. Denn wir wollen den Hörerinnen und Hörern wieder Anleitung und Hilfe geben, sich in der großen Welt der Kinder- und Jugendliteratur zurechtzufinden. Und da hat die AJUM ja einige Hilfsmittel eingerichtet.
Ja, danke schön, lieber Richard. Ich freue mich auch, dass ich hier bin und dass ich ein bisschen was über unsere Arbeit mit Kinder- und Jugendliteratur erzählen kann, mit unserer, hauptsächlich mit unserer Rezensionsarbeit. Als erstes kann ich ja sagen, dass wir hier in Thüringen ja nur eine Landesgruppe der AJUM sind. In fast allen Bundesländern gibt es diese Arbeitsgruppen, die Literatur natürlich auch einsetzen, aber was unser Thema anbelangt, hauptsächlich Literatur von Verlagen anfordern, die bewerten und dann für deren Bewerbung mitsorgen. Wir haben mehrere hundert Rezensentinnen in ganz Deutschland. Das ist schon ein richtig großer Bereich. Die Leute kommen aus dem Schulbereich, sind also Lehrer, Erzieher, kommen aus dem Kindergarten oder aus dem Hortbereich. Also gerade sind wir auch stolz auf viele Erzieherinnen, die also mit ganz kleinen Kindern arbeiten. Wir haben viele Bibliothekarinnen, die bei uns arbeiten oder Wissenschaftlerinnen, so dass wir also doch ein breites Spektrum an Literatureinsatz und an Literaturbetrachtung abdecken können.
Und für die Hörerinnen und Hörer muss man dazu sagen, die arbeiten alle ehrenamtlich. Da gibt es also keinerlei kommerzielle Werbung. Die arbeiten ehrenamtlich, sitzen also zu Hause, rezensieren Bücher, schreiben dazu Beiträge. Und wie man an die rankommt und was man dazu wissen muss, das erklären wir dann noch.
Ja, okay. Also diese ehrenamtliche Arbeit beruht ja darauf, dass die Leute einfach literaturversessen sind. Und die kriegen natürlich was, nämlich immer die neueste Literatur auf ihrem Schreibtisch und die drängelt sie auch immer. Komm, rezensier mich, lies mich, setz mich ein. Und das ist ja ein schöner Drang, ne, der, und eine schöne Unterstützung auch. Also die Leute machen das auch wirklich sehr gerne. Und ich muss natürlich auch sagen, während die Blogger ja auch bezahlt werden nach den Zugriffszahlen, ändert sich das ja auch bei uns ein bisschen. Also auch unsere Datenbank, die wir haben, wird von den Verlagen, die uns ja mit Büchern beliefern, ein bisschen nach Zugriffszahlen bewertet. Mhm. Die gucken also durchaus, ja, heute wird ja alles gemessen. Die messen also auch, wer hat alles die Datenbank besucht? Wie lange waren die Leute auf der Datenbank zugange? Wie viele verschiedene Aktionen haben sie da gemacht? Das wird alles gemessen. Mhm. Ja, deshalb freuen wir uns also, wenn wir die Datenbank auch bekannt machen können und möglichst viele Leute das, was wir hier fleißig erarbeiten, auch wirklich nutzen können. Denn dafür machen wir es ja hauptsächlich. Mhm.
Und da gibt es also jede Menge Filter. Vielleicht erklärst du noch mal kurz, genau, wie ihr bei dieser ganzen Struktur dieser Datenbank vorgegangen seid, damit vielleicht die Hörerinnen und Hörer das nachempfinden und Lust haben, da mal drauf zu gehen.
So ist es, ja. Also wir rezensieren also diese Bücher, die wir, also nicht nur Bücher, wir rezensieren auch Hörmedien, wir rezensieren zum Teil auch Filme, Comics, mitunter auch Spiele. Also das ist ein recht breites Feld, aber das Hauptfeld ist schon das Rezensieren von Büchern, Bilderbücher, Sachbücher, Jugendbücher, Kinderbücher, Bücher für junge Heranwachsende in aller diesen Bereichen. Also die Rezensentin erfassen das Buch mit den entsprechenden bibliografischen Daten und dann schreiben sie eine Bewertung. Die Bewertung wird bei uns für recht wichtig erachtet, weil wir einerseits das Buch beschreiben, damit derjenige, der es nicht kennt, sich eine Vorstellung machen kann, aber natürlich auch eine Bewertung danach, ja, wie ist die Qualität des Buches, wie ist die Einsatzmöglichkeit, wo kann man es einsetzen, ist es überhaupt an eine bestimmte Adressatengruppe gerichtet oder manchmal hat man das auch, ist ein Autor nur selbstverliebt und schreibt etwas für sich selber. Also da muss also doch in einem recht umfangreichen Text erläutert werden, warum ich dieses Buch gut finde oder schlecht oder was ich daran gut finde. Und das ist natürlich ein ganz großes Qualitätskriterium. Wenden wir uns jetzt mal der anderen Seite zu, nämlich der Seite, die das Buch betrachtet. Wir haben also eine Datenbank, auf die wir alle, jeder einzelne Rezensent seine Empfehlungen einfügt. Und davon wird dann auch ein Teil, also eine Kopie sozusagen, an die Verlage geschickt, an die Autoren, damit die eine Rückkopplung haben. Aber hauptsächlich stehen also diese Daten dann auf dieser Datenbank. Und die Datenbank, die ist dann so aufgebaut, dass man recht umfangreich recherchieren kann. Zum einen kann man natürlich einfach irgendeinen Autor recherchieren und dann kann man schauen, was ist denn über diesen Autor an Literatur da. Und zum anderen kann man aber auch nach vielen Kriterien recherchieren. Das ist eigentlich das große Plus unserer Datenbank. Ich kann also in die erweiterte Suche gehen und dann habe ich eine ganze Reihe Kriterien, die ich nutzen kann. Natürlich Autortitel, aber ich kann auch nach der Einsatzmöglichkeit gucken. Ich kann nach Genre gucken, also möchte ich jetzt hauptsächlich Sachbücher finden oder möchte ich hauptsächlich Bilderbücher finden. Ich kann natürlich nach Themen suchen, keine Frage, nach dem Alter der Adressaten. Also da habe ich doch ein recht breites Feld. Und das Gute ist, dass ich diese Kriterien ja parallel zueinander in der Suche nutzen kann. Also ich könnte jetzt, nehmen wir mal an, als Erzieherin in einem Hort, ich will ein Projekt in dem Hort machen und das soll sich mit Natur befassen, das soll halt für die Kinder in dem Alter zwischen 8 und 10 sein. Sollen halt lauter gute Bücher sein und dann sollen vielleicht auch Bücher sein, die einmal Sachbücher sind oder dann auch Geschichten beinhalten. Und das kann ich in der Kriteriensuche ganz gut miteinander verbinden und kriege dann eine überschaubare Zahl von Literatur, wo ich dann auch suchen kann und meine Entscheidung treffen kann, was ich da kaufen möchte oder mir besorgen möchte.
Also eine Riesenportion Arbeit, die dahinter steckt. Und ich habe das also selber mal probiert herauszufinden, Bücher zum Thema Angst herauszufinden im Vorschulalter. Und da gibt es dann eben eine ganze Liste von Büchern, die dort empfohlen werden oder teilweise auch nicht empfohlen werden. Da würde ich jetzt nochmal drauf zurückkommen. Der Rezensent oder die Rezensentin schreibt also ihre eigene Meinung. Und du hast vorhin erläutert, es gibt eine kurze Inhaltsangabe und dann die Begründung, warum das Buch entweder empfohlen wird oder nicht empfohlen wird. Diese Empfehlung ist aber immer die subjektive Betrachtung des Rezensenten und nicht der Arbeitsgruppe AJUM.
Ja, das ist genau richtig.
Ja. Das muss man also da immer im Auge behalten. Die AJUM setzt sich also nicht hinterher hin und nimmt die Arbeit der Rezensenten und gibt dann nochmal eine Gruppenmeinung, sondern das ist die Meinung, die der Rezensent oder die Rezensentin hineingesetzt hat. Und das muss man einfach wissen. Ja? Und mitunter kollidiert das ja auch mit den eigenen Auffassungen. Wenn ich das Buch gelesen habe und sage, ich würde es empfehlen und ich schaue dann da rein, sagt er nur bedingt empfohlen, da muss ich damit klarkommen.
Ja, das, was du jetzt ansprichst, ist ein immerwährendes Thema bei uns, weil zum einen ist es natürlich wirklich die subjektive Meinung desjenigen, der hier spricht. Aber es ist natürlich auch so, dass derjenige sich das nicht ausdenkt, sondern das ist ja in der Regel jemand, der im pädagogischen Bereich arbeitet. Viele nutzen diese Bücher wirklich für den Einsatz. Und das Zweite ist, dass sie natürlich auch immer sehr gefragt sind, zu begründen, was mir an dem Buch nicht gefällt. Also wenn ich ein Buch als nicht empfehlenswert bezeichne, was relativ selten passiert, dann muss ich schon wirklich sehr intensiv begründen, weil ich dann viele Argumente finden muss, weshalb dieses Buch nicht empfehlenswert ist. Meistens haben wir so eine Grauzone, okay, das Buch ist schon ganz in Ordnung, aber. Und dann muss ich halt diese kleinen Aber auch bewerten. Da kann aus der Bewertung der Leser, die Leserin halt auch sehr gut herauslesen, aha, was hat denn diese Rezensentin für eine Meinung zu einem bestimmten Thema? Ne? Und da, also ich lese mit großem Interesse die Bewertungen anderer Leute, weil ich dann in einer guten Bewertung halt auch viel erfahre darüber, wie man den Blick auf solche Literatur richten kann. Die andere Seite hier bezeichnet eigentlich das, dass wir immer wieder uns dessen bewusst sind, dass das subjektiv ist. Und häufig diskutieren wir diese Bücher durchaus. Na, also innerhalb der Landesgruppen setzen wir uns immer wieder mit solchen Sachen aus, mit Büchern auseinander, die halt auch mal anders sind, wo man unsicher ist, wo man sich sagt, ich will jetzt keine so sehr subjektive Meinung hier äußern, sondern ich will schon, dass das auch ein bisschen begründet ist, was ich hier sage. Und dann hat man halt ja andere Rezensentinnen oder Rezensenten, die man anfragt, die dann mal drüber gucken. Und ganz häufig diskutieren wir auch unsere Kriterien gegenseitig. Und es passiert manchmal, ganz selten, aber manchmal, dass jemand so total daneben haut Haltungen deutlich macht, die Ayum nicht akzeptieren kann, dann wird sich mit demjenigen auch auseinandergesetzt. Und erstaunlicherweise reagieren die Verlage dann auch sehr und sagen, wie kann das sein, dass jemand so eine altmodische Sicht auf dieses Thema hat und wir versuchen gerade modern zu sein und nun setzt euch doch mal mit eurer Rezensente da auseinander. Und dann wird es auch gemacht.
Ja. Also eine bewegte Arbeit und ich kann mir natürlich gut vorstellen, man hat also so die klassische Buchvorstellung, es gibt eine Geschichte, eine Einleitung, es gibt handelnde Personen und so und dann kommt einer, macht einen Comic oder bricht mit allen Regeln, die vielleicht in der Buchschreibung existieren und zaubert aber was völlig Neues auf die Tischplatte, wo man erstmal sagt, wow, das kann man jetzt gar nicht so bewerten. Und wenn man dann da hineinsteigt, merkt man, das ist ja doch, da steckt Fantasie hinter, da steckt Arbeit dahinter. Und das ist mal eine ganz neue Sicht, die wir bisher noch nicht hatten. Ne?
Ja. Also wir machen das so, dass jeder sich die Bücher selber auswählt, die er rezensieren will. Mhm. Und wenn jemand zum Beispiel keine Comics mag, solche Leute gibt es ja, dann bestellt er sich auch keine. Also schon, weil es nicht unser Anliegen ist, irgendwen zu reglementieren oder irgendjemandem vorzuschreiben, was er gut findet. Na, also wir sind uns schon bewusst, dass wir in einer Gesellschaft leben, die sich auch verändert und dass manchmal neue Interessen entstehen. Und gerade wenn ein Buch ein bisschen außergewöhnlich ist und man sagt sich, oh, das ist aber komische Farben, die bin ich gar nicht gewohnt. Und dann fragt man jemand anderen, guck mal drauf, sag mal, was meinst denn du dazu? Oder man setzt es halt bei Kindern ein und dann sind wir ja oft erstaunt, dass Kinder eine ganz andere Auffassung haben.
Ja, ja. Die sagen, das fetzt. Nee, die sagen gar nicht mehr, das fetzt. Das ist cool heute. Ne?
Oder ja, so. Noch andere Worte, ja. Aber da sind wir jetzt nicht fit genug für die Jugend.
Das wäre ein anderes Thema, Jugendsprache. Bärbel, wie viele Bücher habt ihr denn in der Datenbank der Ayum etwa drin?
Oh, Richard, das kann ich dir gar nicht sagen.
Das sind aber einige Tausend.
Ne? Ja, mehrere Tausend. Ja, also die Datenbank ist so aufgebaut, dass sie immer aktuelle Literatur zeigt, also die Literatur der letzten 2 Jahre. Und automatisch verschiebt sie Literatur, also wenn das über das Jahr hinauskommt, also wenn das jetzt das dritte Jahr ist sozusagen, verschiebt sie die Literatur ins Archiv. Ich kann aber dann auch natürlich immer im Archiv suchen sozusagen, also bei der Literatur, die länger zurückliegt. Also da habe ich natürlich auch immer viele Möglichkeiten. Also das sind tausende Bücher oder Titel, sagen wir ja, die wir da finden können.
Das heißt also auch, dass die Bücher nicht verschwinden, auch wenn sie jetzt am Markt nicht mehr so aktuell sind. Aber im Archiv der Ayum findet man die Rezension nach wie vor dazu und kann sie also noch verwenden oder dann schauen, ob die Sicht vielleicht heute auf diese Dinge sich verändert hat oder man kann es entsprechend einsetzen.
Ja. Es ist ja so, dass die Verlage sich verpflichten, über 2 Jahre diese Bücher auch vorrätig zu haben. Und wenn sich der Verkauf jetzt für den Verlag nicht rentiert und er macht keine Neuauflagen, dann ist das Buch natürlich vergriffen. Und wir machen trotzdem die Werbung für diese Bücher. Und es gibt also diese Vereinbarung sozusagen, dass die Bücher, die vor 2 Jahren erschienen sind, dass die halt auch auf dem Markt sind. Und bei den anderen Büchern muss man dann selber recherchieren, gibt es sie noch, kann ich sie antiquarisch kaufen oder gibt es eine andere Möglichkeit?
Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, auf dem Buch, an dem Verlagsmarkt, will ich mal sagen, da ist ja auch eine Dynamik zu verzeichnen. Verlage, die heute existieren, sind nächstes Jahr vielleicht nicht mehr da, haben sich zusammengelegt oder sind aufgekauft worden. Das ist ja auch nochmal eine Rubrik, die man da beachten muss, ne?
Ja, das ist richtig. Also ich bin in Thüringen diejenige, die die Verlage anschreibt und ich muss sehr genau Buch führen, wo jemand ein neuer Pressesprecher ist, welcher Verlag jetzt mit wem zusammengegangen ist. Und die Verlage ändern auch häufig ihr Profil. Also ich gucke zum Beispiel ja sehr viel selber nach Bilderbüchern, weil ich auch in der Bilderbuchjury bin. Und da kommt plötzlich ein neuer Verlag, der sich dem Bilderbuch widmet. Und da muss ich halt immer gucken, dass ich darauf aufmerksam werde. Und dann gibt es wieder Verlage, die über Jahre ein gutes Bilderbuchsortiment hatten und das jetzt plötzlich einstellen und sich auf andere Schwerpunkte orientieren. Da muss man relativ gut recherchieren. Da hilft uns die moderne Technik ja sehr.
Ja. Aber das ist ein Problem, dass so am Rande noch der ganze Rezension mit auftaucht, diese Bewegung da im Verlagswesen aufrechtzuerhalten.
Das ist richtig. Aber man hat dann oft nette Begegnungen. Mhm. Ich muss ja dann auch häufig zum Beispiel beim Verlag Cover anfordern. Normalerweise hat ein Verlag die Cover seiner Bücher auch auf der Internetseite, aber nicht immer sind die so, dass ich sie runterladen und verschicken kann, wenn ich eine Empfehlungsliste mache. Und manchmal sind die auch nicht druckbar. Also wenn wir Listen machen, machen wir die zum Beispiel auch teilweise gedruckt. Da müssen die andere Formen haben. Dann schreibe ich den Verlag an und dann gibt's immer einen netten Austausch. Na, die schicken nicht einfach, sondern fragen, ach, wofür ist denn das? Und ja, schön, dass ihr das macht und gibt uns doch mal Antwort. Und da gibt's auch einen regen Briefwechsel.
Bärbel Hirnert von der Arjum erläuterte die Datenbank dieser Arbeitsgemeinschaft. Und wir machen jetzt erstmal eine kleine Musikpause. We'll be right back.
Bildung in Thüringen. Diskussionen zur Bildungspolitik.
Fragen zur Erziehung.
Neuigkeiten aus Kitas,
Schulen und Hochschulen. Bildung in Thüringen, jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat ab 16 Uhr auf Radio Frei.
In der Lesemappe werden wir natürlich heute auch wieder Bücher vorstellen. Bärbel Jenert aus Gera ist da von der AJUM und sie hat einen ganzen Stapel Bücher mitgebracht. Und ich bin gespannt, was du heute rausgesucht hast, Bärbel.
Ja, ich habe einen Stapel mitgebracht und alles zu einem Thema, was momentan bei uns in der AJUM ganz viel diskutiert wird und wo wir auch viele Empfehlungslisten zusammenstellen, das Thema Diversität oder Diversity, wie man heute neudeutsch sagt. Wir hatten in der AJUM dieses Jahr eine Vortragsreihe über arme Kinder in Kinder- und Jugendmedien. Das war eine ganz erfolgreiche digitale Vortragsserie. Es gibt eine Arbeitsgruppe, die sich mit Literatur zum Thema soziale Ungleichheit befasst. Also es wird da also in nächster Zeit auch viel auf unserer Datenbank und auch über die GEW anzuschauen, Empfehlungslisten oder Materialien geben zu diesem Thema. Also man hat da zwei Zugänge, also entweder über www.ajum.de, also unsere Datenbank, oder über die GEW, AJUM suchen und dann Diversity eingeben, so dass man dann die Ergebnisse auch wahrnehmen kann. Ich habe jetzt mal einige Bücher mitgebracht, um mal unterschiedliche Herangehensweisen zu zeigen. Als erstes habe ich ein Wimmelbuch mitgebracht. Richard, kennst ja Wimmelbücher, ne? Bisschen groß und 100 Figuren auf einer Seite. Und komischerweise mögen Kinder seit zig Jahren diese Bücher. Ich habe jetzt hier ein Wimmelbuch, Wir alle im Stadtgewimmel. Der Verlag ist Orlanda. Aha. Und Cori Klima und Isabel Gröntgen haben dieses Buch hergestellt. Und aufgebaut ist es ganz ähnlich, wie wir Wimmelbücher kennen. Auf der einen Seite ist der Marktplatz, auf der nächsten Seite das Schwimmbad. Dann ist ein Spielplatz dargestellt oder eine Straßenszene. Und auf allen diesen Seiten haben wir halt diese Figuren, die da über die Seite wimmeln. Das Besondere an diesem Buch ist es, dass es sich ganz dem Begriff Diversität verschrieben hat. Da gibt es schon auf der ersten Seite, also eigentlich noch auf der Umschlagseite innen, gibt es eine Vorstellung aller Figuren. Da steht dann zum Beispiel Nala und Adi haben immer viel zu gebärden. Also Menschen, die sich mit Gebärdensprache unterhalten. Tynja ist Chefin von einer Druckerei. Und dann sehen wir die Tynja mit einer ziemlich korpulente Person. Nisha hat viele Hobbys. Nisha sehen wir im Rollstuhl mit vielen Hilfen, mit Kopfstütze und einen Bildschirm vor sich. Dann Malu und Pip machen alles zusammen. Da sitzt die Malu als Mensch ohne Arme, die mit den Füßen hantiert. Und Malu und Pip reparieren zum Beispiel gemeinsam ein Fahrrad. 14 von diesen Figuren kommen auf allen Seiten vor. Na, die sind hier mit einem Sternchen markiert. Und auf jeder dieser Doppelseiten kann man also diese 14 Figuren auch finden. Das ist schon mal eine schöne Aufgabe für Kinder. Was jetzt diese Figuren machen, ist nicht das Außergewöhnliche. Das findet man in jedem Wimmelbuch. Aber das Außergewöhnliche ist hier, dass die Figuren halt sehr, sehr, sehr unterschiedlich sind. Also was ihre Größe, ihren Körperumfang, ihr Aussehen anbelangt, Hautfarbe, bestimmte Merkmale anderer Nationalitäten, also auch zu erkennen, körperliche Gebrechen oder besondere Fähigkeiten werden da auch dargestellt. Also hier auch die Geschlechter sind sehr unterschiedlich, das ist alles gut zu sehen. Und das Buch orientiert eigentlich auf der Ebene, dass man für kleine Kinder das sozusagen als Normalität deutlich macht. Also ein ganz normaler Marktplatz, ein ganz normaler Spielplatz. Und dort sind Menschen verschiedenster Diversitäten sozusagen. Ne? Da wird dann auch ganz deutlich, ich kann halt mit jemandem, der im Rollstuhl sitzt, genauso spielen wie mit einem anderen Kind. Jemand, der aussieht wie ein Mensch, der nicht von hier kommt, der kann mir auch die Uhrzeit sagen, ne? Oder der macht lustige Dinge auf der Straße und ich kann mich ihm zuwenden. Also alles das wird als normal dargestellt und auf dieser Ebene basiert eigentlich auch Pädagogik. Also nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, du musst einen Menschen, der eine andere Hautfarbe hat, genauso achten, sondern es wird dargestellt, dass dieser Mensch mit einer anderen Hautfarbe genauso wie ich an der Eisschlange ansteht und wie ich das Erdbeereis mag.
Und das ist ja bei solchen Büchern, das ist meine Erfahrung, ja immer gerade so bei Kindergartenkindern, dass sie ganz schnell eine Figur suchen, mit der sie sich identifizieren und sagen, ich bin der oder genau. Ich bin der.
Ne? Ja, komisch, dass du das so sagst. Genau so erlebe ich das ja auch bei Kindern. Mhm. Na, die versetzen sich dann in so eine Rolle.
Ja.
Also einer, der vom hohen Sprungturm springt, der bin ich.
Ja. Ne? Ja.
Oder der in einem lustigen Auto sitzt, oh, der bin ich. Oder irgendwie Handstand auf einem Roller macht oder so. Ne? Also solche Sachen sich raussucht. Genau, das ist die Identifikation, die die Kinder dann mitbringen. Und dann orientieren die sich natürlich ganz selbstverständlich an den Handlungen, die diese Figuren machen. Und die sind halt auf verschiedenste Menschen orientiert.
Und dann suchen die dann auch immer in Wimmelbüchern auf den einzelnen Seiten ihre Identifikationsfigur. Wo ist denn meine da? Ach, da bin ich ja.
Und genau,
da bin ich
so. Ja.
Das macht die Wimmelbücher natürlich so interessant. Aber das ist aber auch eine Konzentrationsfrage. Ne? Also
ja, das ist ja kein Buch, was man von Anfang bis Ende durchliest. Ja. Sondern das nehmen Kinder immer mal in die Hand. Meistens in Kindergruppen. Na, und dann kann man sich ganz wunderbar drüber verständigen oder ein bisschen prahlen vor dem anderen, dass man noch was Besseres und noch was Schöneres gefunden hat. Außerdem auf Autofahrten sind Wimmelbücher natürlich auch ganz was wunderbar Ablenkendes.
Ja. Und was ich auch immer wieder mal festgestellt habe, wenn ich Wimmelbücher mitgenommen habe, dass sie dann versuchen, das, was sie da gesehen haben, oh, das machen wir jetzt auch mal. Das probieren wir mal aus. Und dann sind die verschwunden irgendwo im Busch und holen Holz und machen da irgendwo hin. Ja. Und das ist natürlich dann denke ich, ist das Wimmelbuch angekommen.
Ja, genau so ist es. Ja, es ist eine Anregung. Es greift die Ideen der Kinder auf. Ich glaube, die werden dann nicht neu sein, aber es gibt halt den Impuls, doch mal bestimmte Dinge aktiv zu machen. Ja.
Okay, das war das erste Buch dazu.
Das zweite Buch, was ich mitgebracht habe, haben wir schon mal vorgestellt. Ich gehöre dazu von Tom Percival. Ja, da ist auf dem Cover schon ein Mädchen zu sehen. Ich wiederhole noch mal ganz kurz, worum es hier ging. Ein kleines Mädchen in einem sehr städtisch geprägten Umfeld. Und hier in diesem Bilderbuch verfolgen wir die Geschichte dieses Mädchens, was ein sehr liebevolles Verhältnis zu seinen Eltern hat. Die Eltern kümmern sich auch sehr, sehr um das Mädchen. Das ist alles sehr emotional, mit einer engen emotionalen Verbindung. Und dann wird gezeigt, dass diese Eltern wenig Geld haben und dann immer weniger Geld und zum Schluss ausziehen müssen aus dem behüteten Zuhause, aus ihrer kleinen Wohnung und in ein sehr kalt wirkendes Umfeld kommen. Und also in ein Neubaugebiet, wo sich die Menschen alle sehr fremd sind. Und viele Menschen nehmen das Mädchen jetzt immer weniger wahr. Sie wird dann scheinbar unsichtbar, weil sie durch sie hindurch geguckt wird. Und das Mädchen leidet hier sehr, weil sie nicht wahrgenommen wird und weil man sich ihr gegenüber nicht wirklich zuwendet. Und dann stellt sie aber fest, dass es noch andere solche Unsichtbare gibt. Und mit denen nimmt sie dann den Kontakt auf. Und da können die Unsichtbaren, die scheinbar Unsichtbaren in unserer Gesellschaft dann aktiv werden. Und das ist das der positive Aspekt hier, das Mädchen sorgt also dafür durch kleine Aktivitäten, dass sie selber wieder sichtbar wird, sie und die anderen. Und hier haben wir so einen Aspekt, dass wir eine Protagonistin haben, also eine Hauptfigur, die mit der man sich identifizieren kann. Das Mädchen ist also so, dass es für Kinder eine attraktive Identifikationsfigur ist und man kann die Probleme, die diese Familie hat, sehr gut nachvollziehen und natürlich die Probleme, die das Mädchen hat, da sehr gut verstehen. Dann kommt noch dieser künstlerische Kniff, der natürlich hauptsächlich in den Bildern zu sehen ist, dass dieses Mädchen ja nicht mehr wahrgenommen wird. Und dann wird das Buch wieder bunt, wenn die Aktivität da auftaucht. Also das sollte bitte bei Kinderbüchern schon sein, dass wir eine Lösung finden, dass man Kinder nicht in absoluter Traurigkeit zurücklässt. Das wäre jetzt so ein Aspekt, wo ich von der Protagonistin ausgehe, sozusagen vom Mitfühlen, vom Einfühlen. Da kann ich Erfahrungen sammeln und die Welt sozusagen als Leserin auch mal aus der Sicht einer anderen Figur wahrnehmen und kann Erfahrungen machen, die ich selber noch nicht gemacht habe.
Die Lesemappe im Bürgerradio mit Richard Schäfer.
Bärbel Jenert ist heute Gast im Studio und wir sind bei der Buchvorstellung stehen geblieben und du hast jetzt wieder ein Buch mit einem schönen Cover.
In unserer Nähe wohnt ein Mädchen. Ein Buch vom Belz Verlag. Es hat slowenische Autoren, Ida Mlakar Černik und Peter Skerl haben dieses Bilderbuch geschrieben und illustriert. Ja, man sieht schon auf dem Cover ein altes, verfallen wirkendes Gebäude, ein Wohnhaus, in dem man vielleicht nicht unbedingt wohnen möchte. Und davor steht ein Mädchen, relativ blass, mit Schulranzen und einem Plüschtierhasen in der Hand. Und das Mädchen guckt uns da ein bisschen verträumt oder traurig an. Dieses Bilderbuch richtet sich auch an Kinder Ende des Kindergartenalters und Grundschule. Und dieses Buch geht mal ganz von einer ganz anderen Sichtweise aus. Und zwar sind die Erzählerinnen in diesem Buch zwei Mädchen. Zwei Mädchen, die da in die Schule gehen und die eine Klassenkameradin haben, mit der sie nicht so richtig zurechtkommen. Und das ist dieses Mädchen, was einen Namen hat, den sie nicht aussprechen können, was nie zum Geburtstag einlädt, was mit seiner Mutti zusammen in einem Bett schläft, was in einer klitzekleinen Wohnung wohnt und was weder schöne Kleider noch schick geflochtene Haare mit Glitzer hat und so ganze Feen und Elfen auch gar nicht, so wie die Mädchen selber. Und auf die Art und Weise erscheint ihnen das Mädchen als sehr außergewöhnlich und sie finden, diese zwei Kinder finden gar keinen Zugang zu diesem Mädchen. Und das geht ein Jahr lang, bis das Mädchen plötzlich verschwunden ist. Und dann räumen die beiden Mädchen den Spind der anderen aus und finden Zeichnungen und sagen sich, also wir hätten wenigstens mit ihr über ihre Zeichnungen sprechen können. Die waren so schön, na, dass die Mädchen damit was anfangen konnten. Hier wird auf ziemlich anspruchsvolle Art und Weise thematisiert, dass man als Kind auch nicht immer alles richtig macht und dass es aber auch eben schwierig ist, sich Menschen zu nähern, die völlig anders leben und nicht von selbst aktiv werden. Und das ist aber, glaube ich, was ganz wichtig ist und nicht nur arme Menschen betrifft, sondern eben auch die Einbeziehung verschiedenartiger anderer Menschen, die in unserer Gesellschaft so ein bisschen am Rand leben und vielleicht eben auch nicht so selbstbewusst sind und auf die man eher selber zugehen muss. Ja, ich finde sehr empfehlenswert, ein außergewöhnliches Buch zu diesem Thema. Und dann habe ich noch ein ein Buch mitgebracht, was sich an ältere Grundschulkinder oder vielleicht auch Kinder 5., 6. Klasse richtet, was auch für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert war und was in verschiedenen Leseförderaktionen auch beworben wird, ein kleines Taschenbuch, was sich also auch anbietet für eine Klassenlektüre. Adresse unbekannt heißt es. Gulliver ist der Verlag, Susi Nielsen die Autorin und aus dem kanadischen Englischen übersetzt. Hier in diesem Buch, also ein Kinderroman, fast ohne Bilder, also eigentlich nur mit Vignetten zur Auflockerung, kriegen wir sehr genau aus der Sicht eines Jungen erzählt, wie das Schicksal von ihm und seiner Mom passiert ist sozusagen. Also wie seine Lebenssituation sich Stück für Stück verschlechtert hat. Die Mutter ist psychisch instabil, hat oft psychische Probleme, verliert dadurch ihre Arbeit, verdirbt es auch mit Freunden, die ihr helfen. Und zum Schluss müssen beide in einen Bus ziehen, den sie von jemanden geliehen haben. Für den Jungen ist es erstmal ein kleines Abenteuer. Allerdings, als sich dieses Wohnen im Bus über Monate hinzieht und der Junge auch mit niemandem darüber sprechen darf, dass sie in einem Bus leben, also Adresse unbekannt, da verschlechtert sich die Situation sehr. Der Junge muss in der Schule schwindeln, kleine Lügen ziehen größere Lügen nach sich. Das große Plus an der Geschichte ist allerdings, dass der Junge Freunde hat oder Freunde findet, zu denen er sich dann auch ganz offen verhalten kann und deren Familien dann für ihn auch eine Stütze sind. Aus dieser Situation wird also das Drama dieser Familiengeschichte dargestellt. Man hat also die ganze Zeit schon das Gefühl, dass der Junge sich helfen kann, weil da Menschen da sind, die helfen würden. Und dass die Mutter das wirkliche Problem ist. Aber auf die Art und Weise wird erstmal vor Augen geführt, wie man abgleiten kann. Dass das Leben in einem Bus ohne Haus vielleicht mal kurze Zeit spannend ist, aber nicht auf Dauer. Welche Probleme dann auch auftauchen, das wird auch wirklich deutlich gemacht. Und es wird natürlich auch eine Lösungsmöglichkeit gezeigt. Und das ist natürlich sehr positiv, ohne dass die Lösung jetzt so idealistisch ist.
Dieses Buch, wenn es also auf Bilder weitgehend verzichtet, ist dann schon ein entsprechender Anspruch an Kinder 14, 15, 12, 14?
Na, ich glaube schon, dass dass Zehnjährige das durchaus lesen können. Na, also 10, 12, in dieser Altersstufe ist das eher angesiedelt. Also nicht für die älteren Kinder. Der Junge selber, es wird nicht ganz genau festgelegt, der ist vielleicht 11. Na?
Bärbel, jetzt hast du über diese Bücher zur Diversity einiges gesagt. Man kann also in der Datenbank der IUM auch über dieses Stichwort entsprechende Literatur für alle Altersgruppen finden.
Ja, das kann man machen und das sollte man auch tun.
Das sollte man auch tun, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt.
Genau.
Bärbel, vielen Dank für diese vielen Informationen und für die schönen Buchvorstellungen. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr da auch weiter dran bleibt und wir hören uns auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder. Danke, dass du da warst.
Es war mir ein Vergnügen, Richard. Tschüss.
Tschüss.
Bildung in Thüringen. Diskussionen zur Bildungspolitik.
Fragen zur Erziehung.
Neuigkeiten aus Kitas.
Schulen und Hochschulen. Bildung in Thüringen, jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat ab 16 Uhr auf Radio Frei.